Hallo David.
Hallo Robert.
Na? Was schüttelst du den Kopf?
Wir haben gerade besprochen, dass wir das scheiße finden, dass wir uns am Anfang vorstellen.
Nee, ich habe gesagt, alles andere danach wird sich total gelenk irgendwann einfügen. Ne?
Ja.
Auch das Feedback so,
ja.
Da spüre ich so, das ist ja auch, das ist ein cooler Leitfaden aber am Anfang.
Nach, ja.
nach viereinhalb Jahren zu sagen, ja, ich bin Robert Hofmann, das ist David Hein. Es fühlt sich komisch an.
Ich weiß auch nicht, ob das jemand...
Im Discord, die Leute finden es auf jeden Fall witzig, wie wir uns einen abbrechen an der Stelle.
Ja, du bist Robert Hofmann, ich bin David Hein. So, jetzt habt ihr das hoffentlich verstanden. Ich habe das mal irgendwo gehört und dachte, das ist notwendig. Aber ich glaube, es macht viel mehr Sinn zu sagen am Anfang, wir sind ein Filmpodcast, wir sind krasse Filmfans und Filmkenner, Filmkönner auch, kann man ganz klar sagen.
Der Filmpodcast.
Und wir reden hier über geilen Scheiß. Heute zum Beispiel, wir haben letzte Woche, es war wirklich genau so, wir hatten den ersten Teil des Podcasts aufgenommen, sind dann raus, um David Schütter und Dennis Gansel entgegenzunehmen, also ne, zu sagen Hallo. Und dann kam nur Dennis Gansel. Es war dann witzig, weil David Schütter, der hatte sich dann bei dir noch per Instagram noch häufig entschuldigt.
Ja, ja. Er hatte tatsächlich verschlafen.
Ja.
Und das Management, er hat mir jetzt schon 2, 3 neue Sachen gesagt, wo wir was zusammenkriegen. Jetzt eigentlich sehr bald, weil er ein Momo drin ist. Und ich meinte, lass mal jetzt gucken, entspannt. Lass mal das nächste Jahr entspannt gucken.
Lass mal gucken, genau.
Wir finden da eine gute Möglichkeit.
Wir sind jetzt erstmal bockig.
Was David eigentlich sagen wollte, ist, was dann passiert ist. Wir betreten gerade das Studio und ich schaue kurz auf mein Handy und sehe Eilmeldung und halte das Dennis und David entgegen.
Robert Redford ist gestorben.
Ist gestorben. Da war es aber noch eine nicht verifizierte erste Eilmeldung.
Genau.
So,
deswegen haben wir es noch nicht aufgegriffen, wollen das heute aber tun und hatten uns dann auch entschieden, dass wir diesen ersten, wir haben es ja gesagt, wir wollen jetzt Klassiker immer mit euch gucken. Deswegen haben wir auf Instagram bei 2 wie Pech und Schwafel auf der Instagram-Seite angekündigt, dass wir 2 Banditen mit euch gucken. Das wollen wir künftig im Podcast machen, damit dann auch die Leute, die gar kein Instagram haben, ne, gibt es ja tatsächlich auch Leute, damit die nicht hinterher sagen, oh, jetzt habe ich es nicht mitbekommen, das war jetzt wirklich so spontan, damit wir, wenn wir heute über ihn reden und sein Leben so ein bisschen aufarbeiten, gleich noch einen Film, den wir beide noch nicht gesehen hatten,
ja.
Nämlich Butch Cassidy und Sundance Kid, aka zwei Banditen heißt er.
Und ich glaube, dann gab es nochmal später eine Auflage in Deutschland, die ist auch Butch Cassidy und das Sundance Kid oder so.
Ja,
es gab auch nochmal so ein DVD-Release.
Okay.
Also wir reden über diese Dinge, über Robert Redford, sein Leben, diesen Film.
Den und besten Film des Jahres.
Natürlich haben wir noch, ja, was? Bis jetzt, aber es wird wirklich, es ist kaum vorstellbar. Dass da noch was drüber geht. Und weil es David gerade angesprochen hat, will ich nur einmal kurz Danke sagen auf Instagram. Es kommen immer mehr Leute dazu. Alle beteiligen sich. Super cool. Und auch die Community auf Discord hat also super viele eigene Beschäftigungen gefunden. Über Bücher lesen jede Woche. Jetzt wurde nämlich der Astronaut, also Project Hail Mary, abgeschlossen. Als nächstes ist da Frankenstein dran. Da gibt es jetzt im Discord eine D&D-Gruppe von 2 wie Pech und Schwafel. Es gibt so...
Aber so mit Fanfiction bitte. So jemand spielt Robert und die anderen spielen David.
Whatever. Es gibt wirklich... Es ist schön zu sehen. Und wenn ihr jetzt auf dem Discord wollt, da viele nicht wissen, wo man findet, findet ihr alles im Link Tree auf Instagram. Also es ist schön, dass ihr so partizipiert und dabei seid.
Ich wollte noch 2 Kommentare.
Ja.
Ich bin aus One Battle After Another gekommen und da kam mir jemand entgegen, der meinte, ey, er hört den Podcast jede Woche und er hatte Angst, als wir das mit den Veränderungen angekündigt haben, weil Veränderungen sind schlecht, aber meinte dann, dass dieses Chaos, was er bei uns eigentlich liebt, dass das eigentlich immer noch da ist und dass er das voll gut findet, dass im Grunde jetzt alles gleich ist. Wenn für uns die Struktur gut ist, dann findet er das auch gut. Das sage ich deswegen, weil wir auch einen Kommentar auf Spotify hatten, den ich mal vorlesen wollte, weil ich es mal ansprechen wollte. Das war nämlich die ganz gegenteilige Meinung. Da hat nämlich Stuggi To geschrieben, ohne Witz, die letzte Folge war leider schon mau und die neue fängt schon wieder ähnlich an. Es war ein Podcast aus 2 befreundeten Filmkritikern. Es ist ein Podcast mit aufgesetzter Struktur, die sich nie natürlich anfühlt und versucht, Themen unnatürlich einzubinden. Wo ist das leichte Chaos? Wo ist der Streit? Und gute Diskussionen über Themen. Ihr versucht so angestrengt, euch an die Struktur zu halten, dass es einfach nur weichgespült wirkt. Das hat 10 Likes?
10 Likes?
10 Likes. Ich
das
glaube,
ist unsere halbe Hörerschaft.
Aber ich glaube auch Daumen nach unten bei Spotify gibt's da. Ich glaube, der Kommentar wurde auch nach unten gewotet zum Teil. Aber das sieht man nicht so ganz. Und da war ich so ein bisschen, das wollte ich kurz ansprechen, weil ich gar nicht verstanden
habe. Bist du in dein Zimmer gegangen, hast dir ein Zelt gebaut aus Kissen und Decken, bist reingekrochen, hast dir eine Wärmflasche gemacht, einen Flutschfinger genommen.
Das klingt ein bisschen so, als wärst du sehr gut informiert, wie man sowas macht, Robert.
Ich stell mir gerade vor.
Nein, David hat schon wieder ein Video hochgeladen.
Und dann David, weil er ja auch ein bisschen groß ist, wenn er sitzt, dann berührt so der Kopf leicht, dann beult so die Decke. Das ist echt super.
Und dann hört man so.
So, wie kann nach diesem eingeschobenen Text jemand sagen, hier wäre kein Chaos drin?
ich habe die Folge, ich höre ja alle Folgen nochmal und ich habe die letzte Woche auch gehört. Und man muss klar sagen, letzte Woche war Dennis Gansel da, Gastfolgen sind immer nochmal ein bisschen anders. Deswegen war vielleicht das Gespräch über Der Tiger auch ein bisschen gehetzt, weil was mir zum Beispiel hinterher aufgefallen ist, du hast dem ja sehr viel mehr Sterne gegeben als ich. Und deine Perspektive ist, glaube ich, gar nicht zu Wort gekommen größtenteils. Ja,
wir saßen tatsächlich da, die Zeit. Wir hatten ein gewisses Zeitfenster und dann kam der Gast und das
wir mussten
ist dann
aufhören,
mal so,
genau. Ja. Dadurch mussten wir uns ein bisschen verkürzen. Aber ich habe dann reingehört, wir reden zum Beispiel bei den Neustarts, hatten wir gesagt, wollen wir eigentlich nur die Neustarts ansagen? Dann haben wir aber plötzlich angefangen, über Demon Slayer zu reden, wo sich ganz viele auch bedankt haben und gesagt haben, hey, den hättet ihr sonst wahrscheinlich gar nicht angesprochen, weil ihr ja nicht gesehen habt. So ist es ja bei uns immer gewesen.
Absolut.
Filme, die wir besprechen, die haben wir auch gesehen und alle anderen nicht. Demon Slayer, weil es ein Neustart war, haben wir dadurch überhaupt erstmal dieses Phänomen angesprochen, bevor wir gar nicht drüber sprechen. Wir haben über AKA Charlie Sheen gesprochen, wir werfen News ein. Ich finde, das Chaos ist dasselbe geblieben.
Ja, das ist aber so aktuell. Ich finde es schön, zum Beispiel diesen Neustarts-Part so gut, weil du das Gefühl hast, okay, da gibst du den Leuten auch was mit fürs kommende Wochenende. Weil so war es jetzt bei Netflix. Der Milliardärsbunker Platz 1, Black Rabbit Platz 2 in den Trends zum Beispiel. Oder Swipe
Wegen
auf
uns.
Disney Plus. Vielleicht. Auf jeden Fall geschadet haben wird es dem nicht. So auf Disney Plus Swipe draußen. Das ist schön, das dann aber auch zu sehen, dass das so, dass, ich meine, da kommen ja viele Releases, dass man so einigermaßen predikten kann, was wird für die Leute relevant.
Das ist halt als Service für euch gedacht. So, um mal wirklich kurz zu sagen, was startet denn die Woche? Ich fand es vorher viel chaotischer, ja, das ist richtig, weil wir dann zum Teil gar keine Struktur drin hatten. Aber ich finde, jetzt ein bisschen Struktur macht diesen Podcast nicht plötzlich weichgespült, weil wir immer noch vom Hundertsten ins Tausendste kommen, immer noch über alle Themen tief sprechen.
Ich muss mir irgendwelche Inselsachen oder so zwischendurch sagen, um nicht so weichgespült zu sein. So.
Zum Beispiel
irgendwas richtig
Frauen,
Dummes. Ja,
warum so, gibt's die eigentlich?
Ja,
was soll der?
Nee, aber
oder
auch
Tiere,
so,
warum isst man nicht mehr davon?
Ein Bier mit Keule. Ich würde sagen, wir saufen uns eine Rindbeeren da voll. Sonst ist der Bums ja nicht zu ertragen.
Das ist schon, trinken ist Insel und nein.
So, ich weiß nicht.
Ich
bin so weichgespült, ich käme mich nicht aus.
Also, wir nehmen euer Feedback ernst, ne? So ist es nicht. Auch wenn 10 Leute jetzt noch nicht, ne, das ist jetzt kein großer Durchschnitt und man sieht die positiven Kommentare überwiegen. Viele Leute haben letzte Woche das Interview mit Dennis Gansel sehr gefeiert. Wir selbst gehören dazu, weil
es
alles,
gab nicht mal, und das, ich unterbreche dich jetzt mit Absicht, ein Kommentar, dass ich ihn unterbrochen hätte. Ich habe mich so bemüht, nicht ins Wort zu fallen mit Dennis Gansel. Das kriegst du heute alles wieder.
Ich habe ihn tatsächlich mehr unterbrochen letztes Mal, ist mir aufgefallen. Aber er hat echt coole Sachen erzählt, gerade diese ganze Jason Statham-Nummer. War auch mal schön zu sehen, ne? Wie er auch, ich fand es super lustig, als er meinte, dass er dann eigentlich gemerkt hat, oh, dieser Film. Und dann muss er aber raus in die PR gehen und muss dann sagen, ja, der Film ist natürlich super, ne? Und diese Perspektive hat man ja sonst nicht, dass ein Regisseur sagt, man hat eigentlich im Prozess gemerkt, das ist schon auch ganz schöner Schrott, der hier passiert ist. Oder Schrott ist es ja nicht, aber es ist auf jeden Fall eine entgleiste Produktion gewesen, die von Anfang an Schwierigkeiten hatte. Und du musst das Ding aber in den Himmel loben.
Und der vor allem unabhängig von dem Film und der Qualität die Gesamterfahrung so schätzt. Das fand ich halt total spannend,
weil
mit so ein bisschen Abstand das so zu sehen. Und wir haben auch Regisseure noch geschrieben, dass sie das total toll fanden, das zu hören. Also insofern, da kommt bestimmt noch mehr. Jetzt können wir mal sagen, Dennis Gansel war da und dann geht das weiter mit neuen, mit
jetzt
weiteren.
Hatten wir so fast alle. Ja?
Hatten wir so fast alle.
Fast alle. So, und damit sagen wir herzlich
willkommen
zu
zwei wie
Pech
und Schwafel. Und damit schalten wir rein in die Werbung. David, wenn der Herbst da ist, dann wird's kühler, die Blätter an den Bäumen färben sich, man läuft durchs Laub, das raschelt. Und der Herbst, so geht's zumindest mir, bei uns auch draußen im Wald, der ist eben zu cozy und kuschelig. Zeit für Suppe, für Eintöpfe, aber sich auch mal zurückzuziehen. Sind wir mal ehrlich, so eine schöne warme Badewanne mit so ein paar schönen Düften und Körperpflege danach, das hat doch auch immer ein bisschen was damit zu tun, sich mal zu gönnen und sich mit sich zu beschäftigen.
Also ich bin wirklich so, seit ich ein kleiner Junge bin, wenn ich in die Badewanne gehe, brauche ich mein Schaumbad. Sonst kann ich nicht.
Na siehste.
Bin voll der Schaumbad.
Na siehste. Und an dieser Stelle bedanken wir uns bei Flaconi. Flaconi kennt ihr doch natürlich, aber für alle anderen, die nicht. Das ist der Nummer 1 Beauty Pure Player in Deutschland, aber der zweitgrößte Online-Shop auf dem deutschen Markt zugleich im Bereich Beauty. Und egal ob Parfums, Skincare, Make-up oder Haircare. Das findet ihr natürlich alles bei Flaconi. Und ich muss auch sagen, zum Beispiel Körperöle liebe ich. Gute Cremes fürs Gesicht. Da muss man sich auch mal gönnen und so ein bisschen genießen. Und da ist für Frauen und für Männer von so vielen Marken, also über 50.000 Produkte bekommst du bei Flaconi. Und dabei handelt es sich um mehr als 1.000 nationale und internationale Marken. So viel Auswahl dabei. unmöglich, das hier alles zu nennen. Was wir euch aber ganz locker mal flockig nennen können, gerade wenn ihr jetzt im Herbst sagt, oh, verstehe ich, so ein bisschen sich mit sich auseinanderzusetzen, die Welt wird ein bisschen kühler, man ist so ein bisschen mehr bei sich, haben wir einen schönen Code für euch, wenn ihr auf flaconi.de oder at oder ch, also im Dachbereich bestellen wollt, haben wir für euch den Code Schwafel10 komplett groß geschrieben, also Schwafel als Wort, 10 als Ziffer, alles Caps Lock. Mit dem bekommt ihr 10% Rabatt auf flaconi.de, flaconi.at und flaconi.ch. Nicht kombinierbar mit anderen Aktionen und ein paar Marken sind dabei auch ausgeschlossen, aber ansonsten gönnt euch selbst, eurem Körper und euren Sinn rein in den bunten und
Badespaß.
Rein in den bunten Badespaß. In den Herbst. Und damit schalten wir raus aus der Werbung, zurück in den Podcast. Heieiei, was passiert jetzt? Was ist eine Flasche? Ich soll nicht trinken?
Du sollst die Flasche runterstellen.
Ach so.
Mann, Robert, hab ich auch schon gemacht. Du bist echt nicht so ein Medienprofi wie ich.
Das kann man drin lassen hier, ne? Das war Martin, unser fast Gen-Zetter. Der muss immer schmunzeln, hat mir gesagt, die Flasche steht im
Bild. So.
Okay.
Also, Struktur, Robert.
Struktur.
Bam.
Was kommt denn nächste Woche so raus?
Diese Woche,
Entschuldigung, ich bin immer so gedanklich.
Ja.
Wir reden gleich über den neuen Paul Thomas Anderson Film One Battle After Another, ausführlicher. Genauso reden wir ausführlich über die Neuauflage von The Toxic Avenger. Beide starten diese Woche Donnerstag und dann startet noch The Negotiator. Das ist so ein Film, der ist tendenziell ein bisschen sehr viel kleiner, aber mit Riz Ahmed, mit Lily James und Sam Worthington nicht uninteressant besetzt. Ein Typ verhandelt eigentlich Lösegelder, bis eine Kundin auf ihn zukommt, der ihr helfen will. Ist so, ich finde den Trailer so lala.
Aber kriegt das, doch eher durchschnittliche Kritiken.
Ja, aber dann startet noch der Film, der sich mit dem Kanu des Manitou letztendlich ins Rennen begeben wird um den erfolgreichsten Film des Jahres in Deutschland, nämlich die Schule der magischen Tiere 4. Also kein Witz, dieses Franchise ist so wie diese Eberhofer-Filme von Teil zu Teil immer erfolgreicher. Und ich glaube, der letzte, ich habe jetzt nicht nachgeschaut, lag irgendwo bei 3,5 Millionen Zuschauer.
Na, 3 Millionen oder 4 Millionen, würde ich sagen, ist die absolute Obergrenze mittlerweile beim deutschen Film.
Na, Kanu des Manitou hat ja 4 Millionen jetzt geknackt.
Ja?
Könnte auch Richtung 5, wenn er ganz lange Beine hat, bis 6. Aber ich tippe mal so auf 5. Ich hatte damals hier gesagt, nach dem Start, der macht 4, 5, vielleicht 6 Millionen. Also das wird so seine Landing-Zone.
Aber das Original hatte noch, also der Vorgänger hatte ja noch 12, ne?
Knapp 12, ja. Der reine Zug ins Kino ist eigentlich genau der gleiche. Aber die Leute, die wirklich noch ins Kino gehen, sind so viel weniger geworden.
Ja.
Weil ringsherum habe ich schon gemerkt, dass die Leute auch immer gesagt haben, oh, den will ich noch gucken, ah, den gucken wir noch. Also da habe ich das erstmal im Umfeld wieder so eine kleine Bewegung gesehen, dass alle mal wieder im Kino waren, nämlich Kanu des Manitou.
Selbst meine Eltern waren im Kino, die ja nun wirklich über 60 sind, haben sich den noch gegeben. Ich glaube, meine Mutter fand den aber scheiße.
Ja, okay.
Ja, ey, im Hause Hain, da sind alle ein bisschen schwierig, was Humor angeht. Wir haben nichts zu lachen, Robert.
Ja.
Und was gibt's auf den Streamern noch?
Auf den Streamern, es gibt da 20, 30 Starts. Ich habe die Woche auch ein paar Nachrichten bekommen. Du hast gar nicht über Task geredet, über diesen Film. Da gucke ich so ein bisschen drüber, was ich für mich so rausnotiere als größere Sache. Erstens, 26. September haben wir All of You ab Freitag starten. Ist das der 26. Freitag? Ja, ab Freitag starten. Das ist der neue Film mitgeschrieben von Brad Goldstein. Den kennt ihr aus Ted Lasso. Ist so eine Liebesgeschichte zwischen einem Paar, die eigentlich immer nur Freunde sind und dann überlegen, ihr ganzes Leben über Bord zu werfen, um es doch miteinander zu versuchen. Aber der wirkliche Start, da sage ich dir auch, der wird wieder Platz 1 bei Netflix gehen. House of Guinness. House of Guinness könnte cool werden. Das ist so ein bisschen, hört sich für mich an wie Oktoberfest 1900, was auch eine coole Serie war. Es geht quasi um das Guinness Imperium. Ne? Ihr kennt ja die Biermarke und da stirbt da quasi der Patriarch und dann die Nachfolgen, die im Grunde auf politischer Ebene, wirtschaftlicher Ebene kämpfen. Also so ein bisschen fühlt sich an, würde ich sagen, Succession trifft auf Oktoberfest 1900. House of Guinness kommt am Donnerstag, startet, also wenn diese Folge hier erscheint auf Netflix. Das dürfte, tippe ich mal, der Serienstart der Woche auf Netflix dann sein. Die beiden Sachen noch als Streamer rausgenommen, ist hier euer kleiner Service, was gucke ich im Kino oder was gucke ich zu Hause?
So, ja, wir reden dann gleich über die beiden großen Filme. Wir, auch wieder Struktur, aber wir machen das jetzt ja immer so, dass wir dann auch nochmal über News und über Trailer reden wollen, die diese Woche relevant waren. Ich würde mal erstmal mit dem seichteren Thema anfangen, nämlich mit einem Trailer, den ich mir diese Woche angeguckt habe, den ich echt gut fand, der mir überraschend viel Spaß gemacht hat. Ich weiß nicht, ob ihr den geguckt habt oder du, bestimmt Anaconda. Anfang des Jahres wurde bekannt, dass da ein Remake, Reboot, zweiter Teil. So richtig hatte ich das da noch nicht verstanden, mit Paul Rudd und Jack Black. Für all diejenigen, die jetzt vielleicht noch gar nicht davon gehört, 1997 war das, glaube ich, kam mit Ice Cube und J-Lo. Und ich glaube auch noch John Voight war mit dabei. So ein ganz klassischer Monster-Horror, Monster-Tier-Film raus. Da sind die in den Amazonas gefahren und da ist eine Riesenschlange. Und zwar die größte Anaconda, die es jemals gab. Und im Film verschluckt die ganze, ja, Menschen in einem Haps. Es ist herrlicher Trash. Ich habe den damals sehr gerne
gesehen. Genau meins, und ich habe den nie gesehen.
Hast du nicht? Ich habe den damals im Kino geguckt.
Hier steht auch 25 years ago, nature bit back.
Ja, genau. Und ich dachte dann so, hä, mit Jack Black und Paul Rudd, was soll denn das werden? Weil das Original war kein lustiger Trash, sondern die haben es ernst genommen, so wie einige dieser Filme das damals getan haben. Aber du hast dann schon gemerkt, es war jetzt nicht ernst zu nehmen. Und jetzt kam der Trailer raus und dann verstand ich dann, was sie machen. Am Anfang kommen Paul Rudd und Jack Black, oder Paul Rudd kommt zu Jack Black rein und sagt so, ey, wir machen das jetzt endlich. Was denn, sagt Jack Black, wir machen einen Remake zu Anaconda. Anaconda, dem Film? Ja, machen wir. Wir fahren in den Amazonas und drehen das. Und dann ist der Plan, mit so einer kleinen Filmcrew dahin zu fahren und Anaconda zu remaken, bis ihnen dann aber die Schlange stirbt, die sie im Film haben oder so. Und dann machen sie sich wohl auf die Suche nach einer echten Schlange und finden die dann auch. Und das ist so eine gute Idee. Ich habe wirklich da gesessen und dachte, nein, das ist ja voll clever, voll Meta. Es hat richtig Spaß gemacht, den Trailer zu gucken. Und da freue ich mich jetzt ehrlich gesagt drauf.
Ja, es trifft halt so einen trashigen Abenteuerfaktor mit diesem, Paul Rudd ist gar nicht so lustig, aber Jack Black funktioniert halt total in sowas. Und damit hat er auch, ich meine, der hat ja mit jetzt bis jetzt fast den erfolgreichsten Film des Jahres gemacht. Und Anaconda wird am 25. Dezember rauskommen. Der wird zu den Weihnachtsvibes voll reinpassen. Ich glaube, das wird richtig gut vom Timing da reinpassen. Das sind ja mit so die meistbesuchtesten Kinotage. Hast du übrigens auch den Mandalorian und Grogu-Trailer gesehen?
Ja, habe ich geguckt und dachte so, weiß ich nicht, das ist so, ich bin bei diesem ganzen Projekt ist es ja auch, bei dem Projekt sitze ich da und denke, wer ist auf die Idee gekommen, eine Serie, von der es 3 Staffeln, glaube ich, gab,
ja,
bei der die 3. schon nicht mehr so gut ankam, zu sagen, wir machen jetzt dann quasi einen Film, der sich ja dann eigentlich dann an die richtet, die die Serie auch gesehen
haben. Komm, schnelles Spiel zwischen. Bist du bereit?
Ja.
Ich habe jetzt überlegt, Serien, die Filme bekommen haben im Kino.
Peaky Blinders bekommt doch einen,
die,
ne?
Die bekommen haben.
Haben. Oh Gott.
Downton Abbey.
Downton Abbey, genau. Wie hieß denn dieser, weiß ich gar nicht. Akte X.
Gab es einen Kinofilm?
Ja,
ja. Entourage.
Muss der Kinofilm hinterher gekommen sein?
Nee.
Dann Buffy the Vampire Slayer.
Demon Slayer.
Stimmt, obwohl, da kann man ja alle diese Dinger nennen.
Na, mach
da,
doch.
Okay, ich weiß die aber nicht. Wie hieß das? Was kam denn vor ein paar Jahren? Chainsaw Man kommt jetzt ins Kino.
Simpsons.
Stimmt. Gibt's einen Scrubs-Film? Nee.
Nee.
Gibt's einen. Oh Gott.
Na, ist ja auch egal. Da hast du halt verloren.
Hab ich verloren, ja. Stimmt, ja.
Schnelles Spiel mittendrin.
Aber um nochmal zu Demon Slayer zu kommen. Das Ding ist ja übelst erfolgreich, ne? Ja,
auch in Deutschland 500,5 Millionen Besucher.
Der hat fast 1 Milliarde eingespielt, auch wieder weltweit, habe ich jetzt gelesen, oder? Oder geht auf die Milliarde zu?
Ich werde das ganz,
guck mal nach.
Kriege ich ganz schnell verifiziert.
Ich habe jetzt mehrfach das Wort Milliarde gelesen.
Demon Slayer 2 kumuliert International Box Office 465 Millionen.
Ja, ich habe nämlich...
Das kannst du vielleicht mit den Yen.
Ja, das kann sein. Ich habe von Leuten übrigens, die letzte Woche, hatten wir das ja besprochen und gesagt, wir verstehen nicht, was das ist. Und das hatte mir dann einer erklärt. Das gab mehrere Staffeln und es gibt ja wie bei Dragon Ball Z, da kenne ich das eigentlich her. Es gibt bei Dragon Ball immer so Filme, die quasi am Ende von so einer Staffel oder die ab und zu mal kommen, die dann... Es gibt diese einen Filme, die fassen Staffeln zusammen. Dann gibt es die Filme, die kommen am Ende der Staffel.
Sex in the City, sorry, das ist mir jetzt noch durch den Kopf.
Ja,
das
stimmt,
jetzt
eigentlich macht sagen. Sinn, genau. Die fassen das zusammen und dann gibt es die, die am Ende die Konklusion der Staffel sind. Und hier ist es aber so, dass die Serie jetzt wohl abgeschlossen ist und das große Finale findet nicht als Serie statt, sondern kommt aufgeteilt in 2 Filme.
Ja.
Das ist also nur der erste Teil von 2, die ganz am Ende dieser Serie sind. Und weil du die Tage mir eine SMS geschickt hast, meintest du, ey, den müssen wir eigentlich gucken. Alle reden darüber, ne? Das wäre blöd, den zu verpassen. So wie bei Nesha haben wir das ja auch gemacht. Haben wir auch nicht gewusst, was das sein soll. Aber da war nur ein Film davor. Hier hatte ich jetzt eine Kritik, ich glaube bei Filmstarts gelesen, die haben gemeint, ey, wenn du noch nichts dazu gesehen hast, dann sitzt du da und verstehst nur Bahnhof. Und ich glaube, das macht keinen Sinn. Also mir das Finale von der Serie anzugucken und das ist aber nur der erste Teil.
Ja, verstehe schon, dass
das Ganze. Das ist irgendwie, weiß ich nicht. Da bin ich dann leider raus. Aber was mich schon fasziniert ist, dass das so einen Massenappeal hat.
Das müssen wir uns irgendwann mal ein bisschen drauf schaffen. Ey, jetzt rattert es die ganze Zeit weiter. David, A-Team, Baywatch, stimmt. Power Rangers.
Ja, wie blöde eigentlich. Turtles.
Turtles.
Turtles, ja.
Ja,
ja,
Schlümpfe.
Gut. Schlümpfe.
Ja, also gut, es ist wirklich Sailor Moon bestimmt auch.
Ach nee, ja, weiß ich nicht.
Okay, naja, es ist.
Okay,
es
könnte man ewig. Können wir mal vielleicht einen Special auch machen?
Nein.
Machen wir nicht? Okay. Okay.
Weiß ich nicht.
Die besten Filme zu Serien.
Heute gibt's viel.
Ja. One Battle After Another. Wollen wir den zuerst besprechen?
Ja, ja. Ja, okay. Ja. Erste One Battle After Another sprechen. Der neue Film von Paul Thomas Anderson, der unter anderem, ich sag's mal einmal, gemacht hat, er seine Fahnen. Dann Licorice Pizza, haben wir ja hier geliebt. Inherent Vice. The Master, auch schon.
Hab ich nicht gesehen.
Nee, das ist die Scientology-Vorgeschichte im Grunde. There Will Be Blood, von vielen geliebt, ne? Für Danny Day-Lewis einen Oscar. Ich habe Punch Drunk Love nie gesehen.
Genau, den Punch Drunk Love und The Master habe ich beide nicht gesehen.
Okay, Magnolia dann. Das sind so mal so die großen Titel von ihm zu nennen. Hat jetzt einen Film in die Kinos, oder bringt einen Film in die Kinos ab dieser Woche. Star besetzt. Leonardo DiCaprio, Sean Penn, Benicio del Toro, Regina Hall und dann noch jemand, den wir noch nie gesehen, aber nicht richtig auf dem Schirm haben. Und
Tiana Taylor, glaube ich.
Die mal jetzt aber doller auf dem Schirm haben. Und wie erklärst du dir das? Pass auf. Es gibt eine Frau namens Perfidia und einen Typ namens Ghetto Pat. Und beide gehören zu einer Revolutionsgruppe, Garde, namens French 75. Und die opponieren gegen das System, gegen das Regime. Das kann bei denen bedeuten, Banken in die Luft zu sprengen. Das kann eine Attacke auf das Stromnetzwerk in den USA sein. Das kann aber auch sein, ein Immigrantenlager an der mexikanischen Grenze zu befreien. So verbringen die ihren Tag und glauben daran, das System zu verändern, Revolution anzuführen, sich aufzulehnen. Den folgt aber ein Typ wiederum, der ein absoluter Hardliner ist. Einer, der davon träumt, ein astreiner White Supremacy-Anführer zu sein, am besten in einer Geheimorganisation. Und der ist aber so nah an denen dran, dass sich gleichzeitig diese Machtfantasien, als die aufeinandertreffen und die Umkrempelungsfantasien auf beiden Seiten, auf so einer sehr merkwürdigen Art und Weise auch gegenseitig entladen, die dabei aber die eigentliche Überzeugung komplett unterwandern. Warum ich das sage, ist, weil ich auf keinen Fall verraten will, was ich damit meine. Währenddessen wird jemand schwanger. Und die beiden Revolutionäre, von denen ich am Anfang geredet habe, gehen völlig getrennte Wege. Eine Person glaubt, wir müssen weiter den Kampf angehen. Die andere Person glaubt, nee, ich bin jetzt Elternteil und muss mich um mein Kind kümmern. Dann passiert etwas und dann springen wir viele Jahre in die Zukunft und finden einen ganz paranoiden Leonardo DiCaprio unter neuem Namen wieder vor, der versucht, seine Tochter zu schützen. Und was dann passiert, werde ich euch alles nicht erzählen. Aber ich sag mal so, es reicht von völlig auf Drogen sein bis hin zu Nonnen. Es ist alles Mögliche in diesem Film drin, was man zu keinem Zeitpunkt weiß, was als nächstes passiert.
Ja,
kann mir keiner erzählen, dass er oder sie weiß, was in den nächsten 10 Minuten in One Battle After Another passiert.
Es ist ein herrliches Chaos. Ich habe es bei mir beschrieben wie so ein Kaleidoskop, durch das man durchschaut und dann diese vielen kleinen Bilder entstehen, diese vielen Facetten. Und das kann man aber auch auf den Tonfall des Films auch umschlagen, der mal schräg ist, dann auch wieder bitter ernst. Weil man muss sagen, so Paul Thomas Anderson, ich glaube, das ist sein zweiter Film erst oder einer der wenigen, die er gemacht hat, die nicht in der Vergangenheit spielen, wo er nicht zurückblickt. Licorice Pizza war das ja, Inherent Vice hat er zurückgeblickt, There Will Be Blood. Ich glaube auch, Boogie Nights spielt in der Vergangenheit, bei Punch Drunk Love weiß ich nicht, bei The Master ist es auch die Vergangenheit. Hier befindet er sich in der Gegenwart und sein Blick auf das Amerika von heute, aber auch ein bisschen die Gesellschaft von heute, der ist nicht der beste. Also man hat das Gefühl, dass Paul Thomas Anderson sich so die Entwicklung in Amerika in den letzten Jahren angeguckt hat und sich da auch mal so ein bisschen die Wut aus dem Bauch schreiben wollte. Aber ja, es ist nicht einfach, wie man das jetzt vermuten könnte, so ein Polit-Thriller, der dann den Zeigefinger ganz nach oben hebt und ganz viele Messages dir reindrücken möchte, sondern er bleibt immer wieder auch ganz, ganz doll schräg. Also Leonardo DiCaprios Figur zum Beispiel, der ist hochnervös. Ja, erinnert so ein bisschen wie, wenn man Wolf of Wall Street weiterdenken würde und dieser Dauer kokainierende, ja, drogenabhängige Börsentyp, wenn der irgendwann mal alt ist und dann zu Hause völlig verwirrt und zugedröhnt ist, alles vergessen hat, weil er sich einfach den Verstand weggelötet hat, aber hochnervös auch eigentlich ist.
Hochparanoid?
Hochparanoid.
Oder möchte man mein Paranoid?
Genau. Das ist seine Figur. Und dem gegenüber steht, wie ich finde, der vielleicht beste Bösewicht seit Hans Lander. Also ein bisschen der Hans Lander der Asylverfolgung, nämlich Sean Penn. Der ist so, also der ist wirklich so ein weirder Charakter und wird aber von Sean Penn da auf eine Art und Weise gespielt, wo ich dachte so, ey, das gibt auf jeden Fall eine Oscar-Nominierung. Auf jeden Fall eine Oscar-Nominierung.
Der führt keinen Weg dran
Nein.
vorbei.
Zwei Oscars gibt's in jedem Fall, die stehen für mich gesetzt, der Schnitt. Weil, was Robert jetzt auch gerade angedeutet hat, das ist nicht nur wahnsinnig viel Geschichte, die verbaut wird und wie ich ja auch sagte, ne, viel, also der Tonfall, der Film bewegt sich auch immer nach vorne. Also es ist ein Thriller, um mal das Genre auch zu nennen, einer, der irre spannend auch ist. Und ab der ersten Sekunde, da sehen wir dann, ich glaube, sie hieß Tyana Taylor, die hier
Perfidia spielt,
die läuft da über eine Brücke. Und der Soundtrack ist so ein Klavierklimpern, so ding, 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 der im Grunde so den Puls für den Film vorgibt.
An der Stelle, das wechselt auch mal zu Trommeln, das wechselt auch mal zu anderen Instrumenten später.
Genau, aber es ist so, die ganze Zeit treibt dieser Film, peitscht der sich nach vorne und ist, also der hört so gut wie nie auf, spannend zu sein. Und diese Szenenabfolgen, diese tonalen Switches, also dann ist er mal weird, dann ist er mal ernst, dann ist er mal traurig, dann gelingt dem Film aber auch eine Vater-Tochter-Geschichte dazwischen zu verbauen und dann fängt er an, über Eliten zu sprechen, die sich in geheimen Räumen und in Bunkern treffen, um über die Geschicke der Welt zu sprechen und dann, wie du sagtest, irgendwann ist man in einem Nonnenkloster so und dieses ganze weirde Ding zusammenzuhalten, dafür musst du, der wird da wahnsinnig viel Film gehabt haben, das zusammenzuschneiden, dass es so einen Rhythmus hat, das ist gottgleich. Also das ist Filme machen von einem anderen Stern, wie ich finde, so habe ich es auch in meiner Review gesagt. Die Kamera ist mega gut. Der Film ist mit VistaVision gedreht, so damit mehr Bildinformationen auch da sind. Diese wahnsinnig tolle Aufnahmen hier zum Teil. Entweder mal große Landschaftsaufnahmen, dann wieder ganz, ganz nah an die Gesichter heran.
Bei Regina Hall zum Beispiel, wenn so diese großen Augen, die hat gar nicht viel Screentime.
Genau.
Ich sag mal eine Sache, der auch die, also kurz, dass ich mal ganz kurz reingehe. Die Action, ne? Man würde über den Film, das ist gar nicht klassische Action, dass sich hier zwei Leute oder drei Leute miteinander prügeln. Zum Beispiel eine Figur rennt weg, sie rennt weg und dann wechseln wir auf eine Helikopterperspektive mit einer Drohne gedreht, aber der ganze Zeit der Rotorensound, der Helikopter, das Helikopter ist runtergelegt und du siehst, wie aus allen Gassen immer mehr Polizeiautos kommen und du weißt im Grunde, hier gibt's kein Entfliehen mehr. Und dann den Schnitt zu wählen, wie jemand schon gefesselt in einem Auto liegt, statt noch wirklich, wie er so gefangen genommen wird. Super clever. Und ich sag mal, es gibt eine, und das fühlt sich an wie aus einem alten Jahrzehnt, so clevere, ich sag mal, Berg- und Talfahrt in dem Film.
Ja.
Ja, das ist grandios.
Es ist keine Sekunde zu lang.
Und das bei 2 Stunden 42, das muss man sich mal geben.
Ich kann mir vorstellen, dass hier Leute reingehen und sagen, die Geschichte hat mich vielleicht nicht so abgeholt. Das fände ich komisch, weil du ehrlich gesagt gar nicht so viel Zeit hast, über die Geschichte nachzudenken. Und weil die Verweise auf das heutige Amerika, beziehungsweise auch, eigentlich ist es ja unsere Gesellschaft, weil Amerika ist ja auch nur ein Teil unserer Gesellschaft, ne? Also auch was wir gerade über Jimmy Kimmel gesagt haben und über die politischen Zustände da drüben. Solche Entwicklungen oder Tendenzen gibt's ja überall und deswegen ist es gar nicht so eine amerikanische Geschichte, die da passiert.
Der Film knüpft in diesem Grabenkampf total an, zwischen diesen Lagern, diesen verhärteten Fronten, bis hin zum auch dem Infiltrieren derer.
Ja. Ne? Es gibt das, wofür die French 75 stehen, das ist ja etwas Globales und nicht eine amerikanisch. Klar, gerade die Migrationsfrage, die da drüben, ne, durch die Bilder, die man da von, wie sagt man nämlich, ICE oder ICE, diese ICE-Raids, die da drüben passieren, ne, und diese Bilder, die werden hier aufgegriffen. Die kennen wir jetzt natürlich nicht aus Deutschland, die kennen wir auch nicht aus Italien, aber andere Dinge, für die die French 75 einstehen, dann wiederum schon. Das heißt, das ist so eine, es hat so eine antiautoritäre Stimmung, das ist so die Grundstimmung und da merkst du so, das ist die eine Seite in Paul Thomas Anderson. Aber dann hat er wieder auch andere Aspekte da drin, die er da verbaut. Das ist ein so kluger Film zum Teil.
Auch auf psychologischer Ebene, ne? Da eine Figur zum Beispiel, da wird deren Fanatismus, zweimal ansatzweise gebrochen, nämlich einmal mit der Empfindung, eine eigene Verfehlung zu haben. Das heißt, nicht mit seiner Lust oder Begierde umzugehen, Angst vor seinen eigentlichen Bedürfnissen zu haben und sich dem nicht zu öffnen. Und dann wird besagte Figur auch mal nur auf ein Kleidungsstück angesprochen und zieht daraus sofort eine Konsequenz, dass man ebenfalls eine bestimmte sexuelle Vorliebe nicht hätte. Ja. Da wird sofort alles, was in diesem Verständnis unmännlich sein könnte, dermaßen abgelehnt, dass einfach so klar wird, wie viel Angst da jemand vor sich selber hat. Also der ist auch psychologisch total spannend. Er ist abstrus gut geschrieben und der ist durch die Bank gut gespielt. Allein auch um Benicio del Toro, ne? Du hast so eine ganze Choreografie rund um etwas, ja, wie so ein Nest. Ein Nest, was in Ruhe gelassen werden will.
Ja, das ist eine meiner Lieblingsszenen.
Das ist wirklich...
Wenn du dahinter herauskommst und diesem Film 2,5 Sterne gibst, dann liebst du Film nicht. Dann liebst du Film nicht, das sage ich jetzt so hart, wie es klingt. Wenn der dich nicht erreicht, okay, weil die vielleicht die Message dir zu aufdringlich ist oder die Geschichte dir nicht gefällt. Vielleicht bist du auch kein Fan von Leonardo DiCaprio. Aber wenn du da nicht mindestens sitzt und beim Schnitt, bei der Musik, bei der Kamera, bei den Schauspielleistungen, also bei den, einfach nur bei den technischen Aspekten sagst so, okay, das ist die absolute Spitze, die wir im Kino bekommen. Und solche Filme gibt es nur alle paar Jahre mal. Ja, da fehlt mir jetzt wirklich nur, wenn ich jetzt zurückblicke die letzten Jahre, fallen mir 3 Filme ein. Poor Things und Parasite, würde ich mal sagen. Wobei Parasite noch deutlich langsamer ist und dann nicht diese Höhen erreicht. Auch ich finde, Zone of Interest, dem ich ja auch 5 Sterne gegeben habe, ist zum Beispiel, dem habe ich aus anderen Gründen 5 Sterne gegeben.
Der vereint gar nicht so viel Thema. Genau. So viel, was eigentlich so unvereinbar gilt. Also sich anfühlt. Ja. Deswegen ist auch dieser Trailer zu One Battle After Another so gar nicht greifen für
das
viele.
Was haben ist ganz denn viele, das jetzt? Das haben ganz viele mir auch geschrieben und ich war ja einer davon. Ich habe diesen Trailer jedes Mal gesehen und dachte, was soll das sein? Und es ist nicht möglich im Marketing diesen Film runterzubrechen. Weil das ist ein ganz anderes Erlebnis als das, was der Trailer euch verspricht. Deswegen hier an der Stelle nur mal von uns beiden. Das ist nicht nur einer der besten Filme des Jahres, einer der besten Thriller der letzten 20 Jahre und einer der besten Filme aller Zeiten.
Ich frage mich auch, dass diese Line wird im Titel einmal genannt, aber ob es eben genau das ist, diese Unmöglichkeit, den zu beschreiben und der deswegen One Battle After Another heißt. Weil es wirklich, in dem Film ist es ein Kampf nach einem anderen, der da drin passiert. Also was Vergleichbares.
Ist ja auch, dass das Leben beschreibt das ja auch. Das Leben ist auch ein Kampf nach dem anderen. Jetzt würden einige sagen, nein, es gibt doch aber auch schöne Momente. Ja, ja, aber es gibt trotzdem, du musst schon immer auch deine Kämpfe kämpfen. Und dieser Film greift ja auch so das Leben eines Mannes auf. Und interessant fand ich noch am ehesten, dass Leonardo DiCaprio irgendwann in den Hintergrund rückt. Gerade in der zweiten Hälfte hatte ich das Gefühl, dann ist er definitiv nicht mehr die Hauptfigur. Und seine Figur hatte dann so ein paar Momente, wo ich, das ist vielleicht noch die einzige Kritik, die ich nennen könnte, wo mir dieses Dauernervöse, dieses Hyper, das ist mir fast ein bisschen auf den Sack gegangen. Du kamst hinterher raus und meintest, ein Film, in dem Benicio del Toro der Schwächste ist, das kann man sich eigentlich gar nicht vorstellen. Dann meinte jemand direkt, was, hä? Und dann sagst du so, nein, nein, ich fand den nicht schlecht, aber alle anderen
sind so gut.
Ich fand
den sehr gut,
noch besser. Genau. Für mich war es Leonardo DiCaprio. Ich bin fest davon überzeugt, dass Sean Penn einen Oscar dafür bekommt. Ich fand Tatiana Taylor auch total toll. Und ich fand auch die Chase Infinity, heißt sie, glaube ich, die Tochter von Leonardo DiCaprio spielt. Also gerade die Frauen im Film sind brillant, die Männer aber auch. Und von all denen, die brillant sind, ist Leonardo DiCaprios Figur die mir noch am ehesten auf den Keks gegangen ist. Er kann beim Spiel nicht so viel rausholen, weil irgendwann ist er nur noch am Rennen und ist nur noch am... Und ist mir dann ein bisschen zu übernervös gewesen, aber das nimmt dem Film nichts. Das ist wirklich ein modernes Meisterwerk für die Ewigkeit. Das habt ihr hier, wie oft hört ihr das in dem Podcast? Oder auf meinem Kanal?
Das ist erstmalig in Folge 230.
Ja, auf meinem Kanal haben mir Leute das aber auch auf Letterboxd geschrieben. Die meinten, Warner Brothers soll sich das mal zu Gemüte führen. Das ist das beste Marketing, was man für so einen Film haben kann. Wenn so Leute wie ich 5 Sterne geben, auch du hast ja 10 von 10 gegeben. Jetzt hat auf jeden Fall halb Deutschland Bock, den Film im Kino zu gucken. Und da dachte ich so, ja, liebe Studios, genau, macht mal einfach jedes Jahr jetzt den besten Film aller Zeiten oder der letzten 20 Jahre und dann kriegt ihr das beste Marketing, nämlich alle feiern's. Und das finde ich so spannend, ne, dass die Leute immer wieder sagen, oh, es wird so viel gemeckert und ihr findet Filme doch nicht gut. Nein, du musst einfach nur Paul Thomas Anderson sein und alle 3 Jahre, wenn der was rausbringt, übelst krassen Film rausbringen, dann meckert niemand.
Ist ja auch gar nicht mal so. Ich habe mich ja wirklich gefragt, ob wir vielleicht in dem Jahr des Umbruchs ein Stück weit sind. ne, Sinners, Weapons, Bring Her Back, Together, ne, kommen diese Filme.
Mich freut das vor allen Dingen
für Warner Brothers. Es muss ja auch sowas wie für dich, ja, es muss ja auch für dich sowas wie, wie hieß jetzt so der Film, der andere Stephen King, das Leben des Chuck.
Life of Chuck,
ne? Muss ja auch nicht bei jedem Anklang finden, aber all diese Versuche, originäre Stoffe zu machen, das fühlt sich so anders an, wenn nicht immer nur das Franchise dominiert. Und wenn dann auch Franchises mal wie mit Final Destination oder so ein Teil abliefern, der dann auch wieder was kann. Aber ich habe das Gefühl, das wird jetzt gesehen. Mit Sinners war das der Auftakt und Warner hat echt viele originäre Stoffe.
Ja, wir haben ja vorhin über Mandalorian und Grogu gesprochen und Disney kann man ganz klar vorwerfen, dass nichts mehr gewagt wird. Entweder ist alles eine Kopie von einer Kopie von einer Kopie.
Hä, es kommt diesen Jahr noch Vajana 2 und dann Vajana Realfilm.
Hier, oh, stimmt, das habe ich aber vergessen.
Hä, Eiskönigin 3 und 4.
Man kann doch sagen, dieser The Last Starfighter.
Avatar 3 bis 5.
Ja, nee, dieser The Last Starfighter, wo jetzt das erste Bild mit Ryan Gosling erschienen
Avengers
ist.
Avengers 5, 6.
Du bist
Tor
so
4, 5.
Ja, du kannst mich richtig gut... Ja, die haben da eine Story, die und die ist dann im Star Wars-Universum. Und bei Warner Brothers, die hatten so viele Probleme in den letzten Jahren. Und
sollen gekauft werden jetzt.
Und, ja, sollen jetzt gekauft werden. Das stehen wohl zum Verkauf oder irgendwie gibt's Gerüchte, dass Netflix, das greifen wir aber jetzt heute nicht auf.
Es ist viel passiert.
Es ist, ja. Und da finde ich es wirklich schön, dass die in so einem Jahr dann kontern mit eben mit Sinners. Jetzt gerade gestern haben wir Amrum geguckt, der neue von Fatih Akin, der hier in Deutschland auch von Warner vertrieben wird. Wo ich auch sagen muss, so, da haben die sich auch einen Stoff gesichert, der... Ich fand den sehr gut, da reden wir jetzt aber auch zum Kinostart dann erst
in zwei
drüber.
Wochen.
Wo ich dann wirklich mich freue und nicht das Gefühl habe, oh nee, es geht nur bergab. Weil wenn man wirklich nur den Blick auf Walt Disney, und das habe ich immer das Gefühl, dass ganz viele sagen, ah, Disney, das ist für mich der Endgegner. Und ja, die haben was auf künstlerischer Ebene, werden da seit Jahren, ich würde jetzt einfach mal sagen, gar keine Entscheidungen mehr getroffen. Da wird nur durchgewunken. Und zwar das Fließband, auf dem dann Fortsetzungen produziert werden. Aber bei den anderen ist das wirklich nicht so. Oder nicht nur so. Und Warner Brothers steuert dagegen. Und dieses Jahr, und das freut mich umso mehr für sie, dass das bei einem Sinners zum Beispiel sich ja für sie auch ausgezahlt hat. Bei One Battle After Another bin ich gespannt, wie die Einspielergebnisse sind.
Am Boxoffice kann ich mir schwer vorstellen, dass der so richtig... Also
ich glaube schon, dass die, also das Word of Mouth ist jetzt natürlich gigantisch.
Ich sag, bei 300 Millionen ist Schluss.
Ja.
Und das würde beim 130 Millionen Dollar Film immer noch knapp sein.
Dann wird's ja, der ist einfach leider teuer. Ich glaube auch in den USA wird definitiv die politische Message, die da drin ist, die schon auch Anti-Trump-Regierung ist, wird die Leute vergällen, die aus dem Magerlager kommen und Leonardo DiCaprio-Fans sind und den vielleicht gucken wollen, weil die sagen...
Die Sound of Freedom sonst gucken.
Die dann Sound of Freedom gucken, genau. Die dann sagen, das Kino wird ihnen zu Vogue und dieser Film wird genau deswegen dann von den Rechtspopulisten da drüben wieder auf die Fresse bekommen. Das muss ich im Film häufig denken. Da dachte ich so, das ist natürlich auch...
Aber Kinos sind viel in Großstädten, wo ohnehin Demokraten sind. Also das ist ja auch so ein Ding. Ja? Also die Kinokultur... Ja. Findet ja gar nicht so sehr im Magerlager statt.
Licorice Pizza war ja kein großer Erfolg für PTA.
Du, sein erfolgreichster Film ist der Will Be Blood und der hat ein bisschen mehr als 70 Millionen eingespielt. Also der ist kein erfolgreicher.
Aber DiCaprio ist jemand, der kriegt das Geld schon irgendwie immer zusammen. Und hier hoffe ich wirklich, dass Leute sagen, ey, so eine Kritiken von, ne, wir können ja dann auch helfen. Ne, wir sind ja dann im, da wird man dieses Influencer, dieses Wort, was so häufig missverstanden oder falsch benutzt wird oder vielleicht auch richtig benutzt wird. Jetzt ist es dann mal hoffentlich eines, was...
Vielleicht geht uns Warner mal wieder zu Premieren ein von sich.
Ja, hoffentlich.
Okay.
Also, reingehen.
Da haben wir diesen Film. Jetzt machen wir mal einen anderen Film, den werden wir jetzt nicht so ausführlich, denke ich,
ran. Ich glaube da auch gar nicht viel zu sagen, muss ich sagen.
The Toxic Avenger.
Ja.
Remake von einem Film von 1984.
Ja.
Den habe ich eine Woche vor dem neuen Toxic Avenger gesehen und finde den viel besser. Das muss ich vorneweg sagen.
Ich auch.
Steffen, den wir hier als Gast haben, vertreibt den in Deutschland. Ne, wir wünschen ihm natürlich immer
Cape
alles
Light.
Gute von Cape Light. Hab gestern auch seinen Firmenpartner noch getroffen auf einer Premiere. Aber der Film ist leider, also Toxic Avenger mit Peter Dinklage, mit Jacob Tremblay, mit Kevin Bacon, mit Elijah Wood. Ich meine, das liest sich ja nicht uninteressant in einem durchaus trashigen Film. Ist ein Remake von der Geschichte von einem Typen, der in dem Fall hier ein Vater ist, dessen Frau, also Partnerin nicht mehr lebt und alleinerziehender Vater ist und die Diagnose bekommt. Der hat im Gehirn eine Erkrankung, der hat bloß noch ein Jahr zu leben oder so. Und er arbeitet gleichzeitig beim größten Gesundheits-Pharmakonzern, den es gibt in den USA. Die heißen BTH, aber das ist ein Tarif, deckt nicht seine zu teure Behandlung. Und deswegen versucht er irgendwie bei seinem Chef ranzukommen an die Möglichkeit, irgendwie lebensrettend behandelt zu werden. Denn es gibt theoretisch Medizin. Ende vom Lied, er wird verarscht und landet, weil er sich rächen will, kommt er in Kontakt mit einer giftigen giftigen Substanz.
Die und von diesem Pharmakonzern quasi.
Und entwickelt sich zum
wird.
Toxic Avenger. So eine Art Monstrum mit Herz am richtigen Fleck, was fortan gegen Korruption und Ungerechtigkeit kämpft.
Im Original, falls ihr das vielleicht nicht gesehen habt, ist das super simpel. Da geht es um so einen Loser, der rennt mit seinem Wischmopp durch, glaube ich, die Schule.
Durch ein Fitnessstudio.
Oder durch ein Fitnessstudio.
Wo immer alle so pumpen.
Genau, will da putzen und dann wird er von den Pumpern durchs Fenster geworfen in eine Atommüllfass und wird dann dadurch...
Von einem Atommüllfass parkenden Auto davor.
Ja, genau. Das
weil
hat
das quasi der giftigsten Stadt der USA genau, stattfindet.
Das hat nämlich angehalten an der Ampel und ist mit offenen Fässern durch die Stadt... Also es ist halt Müll. Ne? Es ist Trash, es ist Troma, die große Trashbude. Aber es ist auch simpel. Es ist genau das, was man, wenn man so einen Film gucken will, möchte. Und nicht einen Film, der dir dann erzählt, oh, da ist ein Vater und der ist aber eigentlich nur der Stiefvater und dann ist Mutti gestorben und der Sohn, der liebt seinen Stiefvater schon, aber auch guckt natürlich auch ein bisschen auf den herunter, weil auch der Vater ist so ein Loser und dann geht er zu seinem Chef und der ist da in irgendwas involviert und da dachte ich so, boah, wie lange der braucht, um überhaupt aus den Lütten zu kommen und dann hat er irgendwie immer diese, auch mit dem Tonfall, weiß er nicht so ganz, ne, am Anfang so ein bisschen dramatisch und dieses Drama kommt dazwischen auch immer wieder und der hat nicht gewusst, was er sein soll, habe ich das Gefühl.
Ja, da haben auch einige, ich hatte das Gefühl, die Schauspieler das Gefühl, sie wollen jetzt Trash spielen und overacten, so Kevin Bacon.
Ja.
Und das war aber alles so fehl am Platz. Der Film ist viel zu ernst genommen und auch diese, es gibt im Original so eine süße Love-Interest-Geschichte. Die hat aus diesem Monster erst so was richtig auch so physisch Liebenswertes mit sich gebracht. Das ja, wird hier komplett versteckt.
Also die Love-Story ist natürlich auch ein bisschen schräg, weil die Love-Story, die sagt ja nicht, man kann auch als entstellter Mutant geliebt werden, weil eigentlich zählen die inneren Werte, nicht die äußeren. Das wäre ja eigentlich eine schöne Message, aber seinen Love Interest ist blind.
Ja, trotzdem kann die ja tasten.
Ja, ja, aber es ist natürlich so dieses kleine Detail, was dann dafür sorgt, dass man es dann nochmal schräger findet. Also, und der war auf Provokation gebürstet. Der hier will auch immer mal wieder provokant sein. Es gibt eine Szene zum Beispiel, da will der Toxic Avenger, ne, sie sind gerade festgenommen worden und er möchte die Handschellen loswerden. Und die löst er dann auf. Und zwar mit Hilfe eines seiner Körperteile. Und die Szene, da dachte ich, was soll denn der Scheiß jetzt? Weil der auch überhaupt nicht zu dem anderen Rest passt. Ne, weil der dann immer wieder, ne, dann steht er vor seinem Jungen und sagt so, oh Junge, ne, und der Junge ist dann nicht so sicher. Und ich fand den uneben. Ich fand, der war nicht trashig genug. Der war nicht sympathisch genug, weil das Original, das hat so eine gewisse Sympathie. Er hat natürlich moderne Produktionswerte, aber auch nicht so richtig. Das Kostüm des Toxic Avenger sieht irgendwie auch müllig aus. Ich weiß nicht.
Peter Dinklage spielt das auch nicht selber.
Nein.
Nee, da ist eine andere.
Er gibt dann nur die Stimme für den Toxic Avenger her.
Also beziehungsweise genau, er hat die erst hergegebene Schauspielerin in dem Kostüm, spielt das alles synchron und er spricht es danach nochmal drauf. Also ganz komisch, dass er das dann auch nicht selber macht. Dem fehlt das, was der andere Film inne hatte, so sein eigener Charme und seine eigene Nähe, die dir auch zugelassen hat.
Also wenn ihr unbedingt Trash gucken wollt, ich bin mir gar nicht sicher, ob das dann euer Film ist. Also bin ich mir
dann
wirklich nicht sicher.
Vielleicht bis Anaconda.
Ja, wirklich. Ne? Oder guckt euch dann eher das Original an. Ich habe nicht das Gefühl, dass ihr diesen Film jetzt seht. Es tut mir leid, das zu sagen, weil eigentlich so Herzensprojekt, und es wirkt wie ein Herzensprojekt. Macron Blair oder Macon Blair, der vorher mit Jeremy Saulnier ganz viel gemacht hat, ist hinter die Kamera getreten und du merkst, er ist Fan. Und er hat ein paar kleine Verweise auch auf das Original. Aber ich konnte ihm nichts abgewinnen. Ich habe da nicht gelacht, ist nicht mein Humor.
Ich fand's auch schade. Ja. Schade.
Schade, schade, schade. So.
Und damit schalten wir rein in die Werbung und bedanken uns bei Koro.
Ach, das ist ja mal eine Überraschung.
Ja, die Leute, wirklich, es ist schon fast ein Signature-Move, ja? Dass die Leute sagen, Koro, das muss sein. Der Online-Shop für haltbare Lebensmittel, gern auch in großen Mengen. Ich habe gerade mal wieder reingeschaut, was ich zum Beispiel diese Woche bestellt habe. Grüne Oliven, bei uns immer angesagt, gleich 6 Gläser, die sind so lecker. Die roten Kalamata sind auch lecker, aber die grünen fast noch einen Ticken mehr. Und wann immer die Nachbarn bei mir sitzen, heißt es immer, hast du noch ein Glas Oliven? Das habe ich natürlich. Aber hier, Bio-Brat- und Backöl kommt bei uns ständig in die Pfanne. Hast aber auch natives Bio-Sonnenblumenöl euch bestellt. Nussmix-Smoke. Ich weiß, du kannst nicht mehr hören, aber er war gerade im Sale diese Woche. Gina mag auch die Bio-Energy-Ball, Salted Pistachio und bis hin zur Koro-Schere, die wir neben zu Hause
bei Sachen schneiden.
Es gibt Schere, eine Haushaltsschere. Ah, ja. Habe ich oben am Arbeitsplatz, wenn ich Sachen schneiden muss, habe ich unten und habe ich halt ein paar Koro-Schere.
Gibt es die dann auch in Großpackungen?
Nee, die sind tatsächlich Einzelpackung. Es gibt inzwischen zum Beispiel aber auch getrocknete Tomaten, also Biotomaten in Öl. Das ist halt zum Kochen auch richtig cool, oder wenn man so Dips macht oder wenn man so Blätterteigtaschen mit Tomatenfüllung macht. Richtig gut. Auf jeden Fall, ihr seht schon. Mal ein paar frische, frische Produkte genannt, die wir so bestellen. Wenn ihr sagt, oh, das klingt ja interessant, dann guckt doch bei Koro auch einfach vorbei. Da bestellt ihr und bekommt von uns noch einen schicken Code, nämlich wie seit Jahr und Tag. Schwafel 5. Schwafel als Wort und 5 als Ziffer. Und wenn ihr den beim Checkout eingibt, spart ihr nochmal 5% auf den ohnehin schon sehr fairen Preis. Geil, Martin, unser Produzent, spricht diese Lines mit. Das heißt, es funktioniert. An dieser Stelle, wie immer, vielen Dank an Koro und wir schalten raus aus der Werbung zurück in den Podcast. Am vergangenen Dienstag morgens ist Robert Redford im Alter von 89 Jahren in seinem Haus in Utah im Schlaf verstorben. Einer der ganz großen Namen in Hollywood, einer, der auch sich für die Umwelt immer wieder eingesetzt hat, der unabhängige Filmemacher gefördert hat, darüber werden wir auch reden. Und wir wollten ihn, und das sage ich gleich aus meiner Sicht, bei David wird das ein bisschen ähnlich sein, im Rahmen unserer Möglichkeiten hier ein kleines Denkmal setzen oder ein kleines Porträt widmen. Zuge dessen über den Film Butch Cassidy and the Sundance Kid reden, wie wir eingehend erwähnt haben. Aber eine Sache muss ich auch gleich vorneweg sagen. Robert Redford ist in den 60er Jahren weltbekannt geworden und hatte seine mit größten Höhepunkte in den 70er Jahren, hatte dann immer wieder Filme wie Der Pferdeflüsterer und einige dann bis in die 2000er jenseits von Afrika hinein, die nochmal große Erfolge waren. Aber der ganz große Weltstar, der blonde, kantige Typ mit blauen Augen, war der, da war ich noch nicht mal 10 Jahre später auf der Welt. Mhm. Und das merkt man einfach, wenn ich in die Biografie reinschaue, dass ich sehr vieles nicht gesehen habe, aber immer wusste, so über die Augen meiner Eltern oder wenn ich ältere Menschen reden hörte, das ist ja eine große Ikone.
Meine Mutter war unsterblich in den
verliebt. Und eine Legende. Ja. So, deswegen gibt es eine gewisse Distanz und gleichzeitig fachlich finde ich die Verpflichtung, trotzdem ein wenig Nähe zu zeigen. Und das wollte ich vorneweg.
Ich bin mit dem auch in einem Alter erst, ich glaube, der erste Film, den ich auf dem Schirm von ihm hatte, war Ein unmoralisches Angebot, weil meine Mutter damals unbedingt in den Film gehen wollte, zurückkam und nicht aufhören konnte, von ihm zu reden. Und ich habe gar nicht verstanden, ne? Damals in dem jungen Alter, ich glaube, der Film kam so 1992.
93, da war der schon 33 Jahre vor der Kamera.
Da war ich 12 und habe überhaupt nicht verstanden, was das unmoralische Angebot sein soll, bis ich den dann später erst nachgeholt habe, weil das einer der Lieblingsfilme meiner Mutter war. Und habe dann schon in dem Alter verstanden, ah ja, okay, ich kann durchaus nachvollziehen, weil der ist auf der Leinwand, habe ich immer das Gefühl, und jetzt auch bei Zwei Banditen, ich habe jetzt am Wochenende auch noch die Unbestechlichen endlich mal nachgeholt. Also All the President's Man hieß der, glaube ich, im Original, wo es um die Nixon-Affäre geht mit
Watergate,
Dustin Hoffman.
Watergate, ne?
Genau, die Watergate-Affäre. Und der kommt ins Bild und der lächelt und du denkst so, die Sonne geht auf. Ist ja übelst krass.
Die Welt ist in Ordnung.
Ja.
Ne? Ich finde, es ist Spygame zusammen mit Brad Pitt, ne? Dass der so von der Art, die könnten Vater und Sohn sein.
Mega.
Von der Wirkung.
Also der Junge, ja. Dieses Lächeln, diese Art und Weise, wie auch der Mund sich bewegt, die beiden sind sich extrem ähnlich. Die hätten wirklich mal einen Vaterschaftstest beide machen müssen, weil das muss irgendwie zusammenhängen. Es wird wirklich der reinste Wahnsinn. Ich fand das jetzt interessant. Ich musste mir jetzt auch, ich hatte dann mal geschaut, wenn wir jetzt über die Filme reden und dachte so, oh, da sind so viele Filme drin, von denen ich immer gehört habe, aber die ich nie gesehen habe. Der Clou zum Beispiel oder The Sting im Original wurde mir immer wieder genannt, wo Leute sagten, das ist sein bester, den musst du gucken. In den USA wird verehrt The Natural. Das ist so ein Baseballfilm, der natürlich bei mir schon deswegen nicht so ganz ankam, weil Baseball nicht mein Thema ist.
Der war ja früher selber Baseballer, ne? Also der hat ja so sein Stipendium bekommen für die Universität, aber ist dann nach dem, ich glaube, Tod seiner Mutter so freigedreht, dass er halt so schlechte Leistung gebracht hat, dass ihm das wieder aberkannt wurde. Der ist ja auch später, also noch vor seiner Schauspielerei, ist er nach Europa, hat in Florenz, er hat sich mit Kunst auseinandergesetzt und der ist ja dann erst auf Empfehlung in New York, wenn ich mich richtig erinnere, hat er dann Drama studiert und ist in die Richtung Schauspiel gegangen. Ja. Ja, das ist mehr Holter die Polter bei ihm passiert.
Der hat ja so eine lebenslange Freundschaft mit Sidney Pollack gehabt, dem großen Regisseur, mit dem hat er ganz viele Filme gemacht und Drei Tage des Kondor zum Beispiel gilt auch so als Politfiller, den man gesehen haben muss. Und ich saß immer da und dachte so, oh nein, kriege ich das jetzt bis Dienstag nicht mehr alles nachgeholt. Aber es sind alles Filme, die ich auf meiner kleinen internen Watchlist schon seit Ewigkeiten drauf habe, aber dann doch irgendwie nicht nachgeholt
ich,
habe.
Ich hatte mich jetzt auch, also ich finde es tausendmal besser zu sagen, ey, wir haben vieles davon nicht gesehen, aber das verbietet uns ja nicht, über ihn zu reden.
Ja, ja, klar, ja. Aber trotzdem, ich ärgere mich trotzdem, weil ich denke, das habe ich jetzt bei Butch Cassidy in Sundance Kid gesehen, ein Film, den ich seit Ewigkeiten auf meiner Watchlist habe. Ein Kollege von Giga damals, der hat den als sein All-Time-Lieblingsfilm bezeichnet und Sundance, ne, der Name, er ist ja in dem Film Sundance Kid und es gibt ja das Sundance Film Festival, also dieses Wort, das hat ihn ewig begleitet und hat dann auch was Großes begründet.
Ich muss das gleich mal sagen. Er hat,
mach das, ja.
Er hat in Utah, wo er lebte, bei Robert Redford, muss man wissen, Hollywood wollte ihn immer und er wollte eigentlich gar nicht so gerne Hollywood.
Genau, er wollte eigentlich Maler werden, ne?
Genau, der wollte freie Filme machen, der liebt die Natur. Für ihn ist Natur, Berge, weit gucken können. Deswegen hat er sich auch dann für den Umweltschutz immer eingesetzt, wichtig. Der wollte immer weg aus der großen Stadt. Deswegen hat er sein kleines Ort in einem Örtchen im Tal gefunden, in Utah, dann dort auch mit Partnerin gelebt und hat dort 1980 das Sundance Institute gegründet. Und das Sundance Institute ist wiederum das Institut hinter dem Sundance Film Festival. Das ist das größte und wichtigste Filmfestival in Amerika für Independent-Regisseure. Das findet jährlich seit 1984 statt. Da haben wir schon mal drüber geredet, als wir über die Entstehung der Filmfestivals gesprochen haben in dem Podcast. Und damit ist er gleichzeitig ein Schauspieler, den viele auch als Politiker gern gesehen hätten, aber der gesagt hat immer, nee, ich bin als Filmemacher und vor allem Schauspieler, später auch Regisseur, viel wertvoller, der immer mitgestalten wollte und dem vor allem die Natur so bedeutsam war. Das hat ihn auch gleichzeitig zu einer solchen Anziehungskraft beim anderen Geschlecht, auch beim eigenen Geschlecht verholfen. Der galt immer wie jemand, der so der Prototyp des guten Menschen darstellte. Ja, ist immer so dieser Typ, der, sie hat sich vom Geld Zeit seines Lebens auch nie verleiten lassen.
Ja.
Ja, das ist, der scheint wahnsinnig
integer gewesen. Das fand ich jetzt auch spannend, als ich da mich mehr auch über ihn informiert habe, weil in der Zeit, als ich dann anfing, auch Filme bewusst zu gucken und ja auch in dem Alter gewesen bin, hat er sich ja schon stark zurückgezogen. Nicht nur, weil er weniger vor der Kamera stand, sondern eher als Regisseur ja dann auch hinter die Kamera getreten ist. Und das fand ich interessant, dass er eigentlich diesen Star-Status, den er hatte und das Geld und den Einfluss, den er dadurch bekommen hat, genutzt hat, um zu sagen, ich will jetzt selber Kunst machen. Wenn ich schon keine Bilder malen konnte, dann male ich die Bilder jetzt auf der großen Leinwand und ich ermögliche durch zum Beispiel das Sundance Film Festival auch anderen Filmemachern, ihre Filme auch auf so einem Markt oder so einem Festival zu verkaufen. Das Sundance Film Festival gilt ja so als einer der größten Märkte, wo du deine kleinen Filme anpreisen kannst und wo die dann von großen Studios zum Teil dann erstmal aufgegriffen werden. Das finde ich total bemerkenswert, dass jemand, der war ja mal das größte Sexsymbol Hollywoods. Und ich meine, das kann verleiten, ne? Und du kannst dann auch immer wieder dieselbe Rolle spielen. Das sehen wir ja heute zum Beispiel mit einigen Darstellern, die wir jetzt nicht schon wieder dieselben Namen nennen. Ihr wisst alle, wen wir meinen, aber die sich immer wieder selbst spielen. Das hat Robert Redford vermieden. Der ist in Politthrillern aufgetreten, wie eben Drei Tage des Kondor oder Die Unbestechlichen. Ich glaube, er hat mal gesagt, die wichtigste Rolle für ihn selbst war die des Jeremiah Johnson. Da spielt er so einen Trapper, so einen Aussteiger, der in die Berge von, ich glaube, in die Rocky Mountains oder so zieht und da quasi in der Wildnis lebt. Und da hat er so eine Liebe für die Natur erlebt, dass er dann auch in späteren Werken, wie als er zum Beispiel Aus der Mitte entspringt ein Fluss mit Brad Pitt gemacht hat oder Der Pferdeflüsterer auch. Die Natur ist ja dann immer wieder ein wiederkehrendes Thema in seinen Filmen gewesen. Da hat er gemerkt, so das will er mehr machen.
Schauspielerisch fand ich auch so spannend, denn ich bin fast erschrocken, als ich drüber geguckt habe, dass der Film jetzt schon 12 Jahre alt ist, als er All is Lost gemacht hat. Den habe ich als einzigen Film von ihm in der Presseverführung gesehen.
Ja.
Ja, der ist quasi auf einem untergehenden Schiff und der ganze Film beschäftigt sich mit diesem Mann, der versucht, nicht auf hoher See zu sterben.
Hattest du nicht auch ein Gauner und Gentleman gesehen? Bestimmt, oder?
Ja, doch.
Old Man and the Gun hieß der.
Ja, ich bin nicht mehr so prägnant im Kopf. Was ich aber sagen wollte, bei All is Lost, im ganzen Film ruft er ja, glaube ich, nur einmal Fuck.
Ja, ich weiß nicht mehr.
Also, er hat höchstens ein oder zwei Sätze. Das ist ja ein Film, da ist er so auf sich reduziert. Das ist beeindruckend.
Ja, mein erster Film, mit dem ich von ihm mitbekommen habe, war Ein unmoralisches Angebot. Woody Harrelson und Demi Moore führen eigentlich eine glückliche Beziehung, ich glaube auch eine Ehe. Und sind aber in Geldnöten. Und dann kommt plötzlich Robert Redford, übelst reicher Millionär, sieht Demi Moore und sagt, boah, die muss ich haben. Und sagt dann, pass mal auf, ich gebe dir für eine Nacht $1 Million. Und das würde, diese $1 Million würden alle ihre Geldnöten...
David, würdest du?
Nö. Aber ich bin halt auch mit Geld nicht...
Du bist reich.
Nee, aber ich bin also...
Martin, da, 1 Million? Du?
Ja,
na, der hat Martin ein Haus sagt, und so für 1 Million, ne? Würdest
ja,
du?
Würdest, na, Martin, der Martin schon, würde seine schon, Mutter ja, verkaufen schon, für 1 Million. Das war damals ein übelster Hype, ein Medienthema, aber auch bei uns in der Familie, weil diese Frage, würdest du, die hat sich jeder gestellt. Und es ist eine unmoralische Frage, aber eine, die Leute im Kopf haben. Ich mag den Film sehr, wahrscheinlich auch, weil ich ihn damals gesehen habe. Ich glaube, der ist in der Kritik nicht so gut weggekommen, aber der hat eine Präsenz, einen Charme. So, ich finde, ich Demi Moore gewesen wäre, hätte ich auch gesagt, ey, Woody Harrelson, sorry, aber geht nicht. Ich bin hier raus. Dann hat er Brubaker gemacht, den habe ich auch sehr gern damals gesehen. Da spielt er so einen Gefängnisdirektor, glaube ich, der sich gegen Ungerechtigkeit auflehnt. Das weiß ich noch, dass ich den sehr mochte. Und dann kamen aber so Filme, ne, Mutti kam dann nach Hause und hat gesagt, jenseits von Afrika, Junge, der ist ja so schön. Und dann habe ich den versucht zu gucken und naja, weiß ich nicht. So.
Aber auch spannend, wie er sich heute angucken würde. Ne? Ich meine, Meryl Streep und Robert Redford,
ja.
Man kann auf dem Papier erstmal nichts schief gehen.
Ja, ja, hätte man, also ich glaube, den muss ich auch mal nachholen. Als Kind fand ich den sterbenslangweilig.
Ja,
den aber,
kann man, versteht man
ja,
wahrscheinlich.
Ja, ja, aber ich fand auch zum Beispiel Blade Runner damals sterbenslangweilig. Bin ich weggeknackt zweimal. Weiß aber dann, Jahre später habe ich Der Pferdeflüsterer geguckt und den finde ich auch ganz schön langweilig. Da liebe ich den Soundtrack, weil er von Thomas Newman ist. Aber der ist, das war mir nichts. Und das ist ja die, glaube ich, die junge Scarlett Johansson, war die das, die da mitgespielt hat? Ich glaube nämlich, ja, das ist Scarlett Johansson. Aber der ist, das war nicht meins. Ich würde vielleicht nur noch ganz kurz erwähnen, ja, weil es sind zu viele Filme und wie gesagt, wir haben viele nicht gesehen. Als Tipp kann man euch mitgeben, der hat The Great Gatsby noch gemacht, der wohl auch nicht schlecht sein soll. The Sting wird immer wieder genannt. Ich glaube, ihr kennt ihn noch am ehesten.
Die Brücke von Arnhem, den ich auch noch auf meiner Liste habe, nie gesehen.
Guck mal, den müssen wir uns nämlich auch mal für die Klassiker aufheben. Da spielt ja Kyle Hollywood auch mit. Ihr kennt ihn wahrscheinlich aus den Avengers-Filmen, denn bevor ihn jetzt, wo war er denn? War er nicht von S.H.I.E.L.D. irgendwie der, nee, nicht von S.H.I.E.L.D., sondern er war doch der Bösewicht von Hydra in
Captain America 2?
Captain America 1 oder 2?
Ist dann lockt er ihn nicht? Ist er nicht, bevor diese Fahrstuhlszene kommt, redet da
ich glaube, Captain America mit ihm? Ich glaube, er ist in irgendwas der Bösewicht. So. Und er ist in Endgame nochmal zu sehen gewesen. Das war sein letzter Film. Und jetzt ist er, ich glaube, ich hatte mich nicht informiert, aber Carly meinte, er sei eingeschlafen. Das ist, glaube ich, so dieser Tod, den sich...
Das habe ich am Anfang gesagt.
Ja, hast du gesagt? Er ist eingeschlafen. Und das, ach, weiß ich nicht, gönne ich dem Mann einfach so. Ich bin da total... traurig so ein bisschen, dass ich so wenig Filme von dem mitbekommen habe. Aber wir haben uns ja jetzt einen angeguckt, der als, ich glaube, das ist so seine Geburtsstunde gewesen, weil er hatte in den 60ern vor 1969 hat er so, ich glaube, so Perry Mason so Serienkram gedreht und dann hat er zwei Filme gemacht, die liefen nicht so gut und dann wollte Paul Newman einen Film machen, nämlich Butch Cassidy und Sundance Kid. Paul Newman war damals schon ein großer Star. Und ich glaube, es waren angefragt noch andere große Hollywood-Stars, die alle nicht dann da hineingepasst hätten. Und der Regisseur wollte aber diesen unbekannten jungen Mann, nämlich Robert Redford, und hat ihn dann als Sundance Kid gecastet in den Film, wo es um zwei Banditen geht. Und das war dann der große Hit. Das war einer der größten Filme, ich glaube sogar der erfolgreichste Film des Jahres, muss man sich auch mal überlegen. Das war eine Zeit, wo ein Western der erfolgreichste Film des Jahres war. Und der hat die Karriere quasi gekickstartet. Danach war er einer der ganz großen Hollywood. Die haben wir geguckt. Ihr hoffentlich auch, falls ihr es mitbekommen habt. Robert.
Ja.
Western. Meine Frau ist aus dem Film rausgegangen. Sie sagte, oh, Western, ich kann keine Western sehen. Und ich bin sitzen geblieben, weil ich mich natürlich, wollte den Film ja auch sehen, aber auch recht schnell gemerkt habe, der ist so untypisch
das
für einen
Western.
Das
ist gar kein klassischer Western. Ich meine, man muss aber wissen, also der Film passt ins Jahr 1969 rein. Wir wissen, wir haben die Hippie-Bewegung und es fühlt sich an wie zwei Hippies in einem Western.
Anti-autoritär.
Also, ja, es fühlt sich auch ein bisschen, ich dachte dann so, ah, guck mal, da können sich auch ein Bud Spencer und Terence Hill ein Stück weit inspiriert gefühlt
auch
haben.
Auch so Buddy-Komödien.
Ja, ja, es ist wirklich eine Buddy-Komödie in einem Western-Umfeld. Ja, es geht im folgendermaßen darum. Butch Cassidy ist der Anführer von der Gang. Und diese Gang, die nimmt regelmäßig zum Beispiel Geldtransporte oder Postzüge, nehmen die hoch und muss halt immer irgendwie auch ein bisschen gucken, dass seine Gang über Wasser sich halten kann.
Dass sie nicht gegen ihn rebellieren auch.
Ja, hat noch eine Freundin, hat da auch fast mit dem Sundance Cat auch eine halbe so eine Menage à trois. Beim Zocken wird dann gerne auch mal Kohle verloren. Mittendrin gibt's dann so eine schöne, wir fahren mal auf dem Fahrradnummer, wo übrigens dieses Raindrops keep falling on my head. Das ist aus diesem Film. Ja. Wusste ich nicht.
Ja, ich wusste es, weil mein Kollege damals immer gesummt hat den ganzen Tag. Ich sag, was summst du denn? Ja, Raindrops keep falling on my head aus diesem Film. Aber es ist auch so untypisch, passt ja gar nicht rein. Es ist eher, dieser Film wirkt auch, was meinte ich gerade, es wirkt eigentlich so wie zwei Leute, die durch New York laufen und da würde dieser Film reinpassen. Nur, dass es hier alles voller Berge und Cowboys ist.
Ja, in diesem Wilden Westen wollen sie einen Zug überfallen, nämlich zweimal. Und was dann aber passiert ist, auf einmal sind ihnen Leute auf den Fersen. Und zum Beispiel eine Szene, die total widerspiegelt, wie sich dieser Film anfühlt, ist, die sind Butch Cassidy, Sundance Kid und zwei weitere reiten von diesen weg, von diesen gefährlichen, wo auch ein Fährtenleser dabei ist und wollen irgendwie weg und sagen, wir müssen uns trennen, we have to split up. Und die trennen sich. Zwei in die eine, zwei in die andere Richtung. Und jetzt folgen die sechs, aber genau Butch Cassidy und Sundance Kid und nicht den anderen. Mhm. Und während die wegreiten, ruft er noch so, warum rennt ihr nicht denen hinterher? Warum müssen es immer wir sein? Mhm. Und genau dieser Humor zieht sich die ganze Zeit durch den Film. So eine skurriles, da weißt du auch nicht, was als nächstes passiert, weil auch der Schauplatz wechselt dann irgendwann im Film komplett. Mhm. Auch das Ende des Films ist einfach, das gab es bis dahin, glaube ich, noch nicht. So, da passiert etwas, wo du denkst, oh, da, wer soll denn das hier, was soll man da schaffen? Aber der Film löst das nicht auf.
Ja.
Er hinterlässt in den Menschen, die ihn schauen, die Frage am Ende, ist es so ausgegangen? Aber könnte es nicht auch so? So kannst du selbst so deinen Frieden auch schließen, wie du das vielleicht gerne hättest, ein Stück weit.
Ja, ja.
Und eine unglaubliche Energie, die beiden.
Die beiden sind, also Robert Redford und er sind ja nach jahrzehntelang, ich glaube bis zum Tod von Paul Newman sind die Freunde geblieben. Und das merkst du. Die beiden haben, also krass. Und ich finde auch Robert Redford ist so gut in dem Film. Es gibt eine Szene, die musste ich sogar zurückspulen, so gut fand ich die. Da sind sie umzingelt. Ja, sie sind gestellt von den Verfolgern, die ihnen da wirklich tagelang nachstellen. Und Sundance Kid, der bessere Schütze von beiden ist, sagt so, ey, die Sache ist im Grunde aussichtslos, aber lass zur Waffe greifen. Ich will die jetzt erschießen. Und dann sieht Butch Cassidy, da unten ist ein Fluss und sagt so, komm, lass uns reinspringen. Wenn wir sterben, sterben wir so, aber dann haben wir es wenigstens probiert. Und Sundance sagt, nein, ich will jetzt schießen. Und Butch so, warum denn nicht? Und er so, ich kann nicht schwimmen. Und das sagt er ihm, guckt ihn dann mit seinen Augen, du siehst so, er sucht in seinem Gesicht nach einer Reaktion und dann macht er, mit dem Kopf nickt er dann einmal so nach unten, so wie so eine Bestätigung, so, ja, jetzt habe ich es gesagt, jetzt weißt du es. Ja, weil er sich da auch ein bisschen für geschämt hat. Und es ist so gutes Schauspiel, weil du merkst, das passiert in dem Moment in ihm, merkt er, so, weil dieses Nicken wäre nicht notwendig gewesen. Er hätte es auch einfach sagen können, aber dieses Nicken ist wie, da passiert was Internalisiertes und da dachte ich so, ey, für so einen jungen, unerfahrenen Schauspieler ist das mega gut.
Der setzt sich auch so da gefühlt mit sich auseinander und muss nicht so einem Bild entsprechen. Du merkst, der ist frei davon. Genau diese Szene ist, finde ich, auch wunderbar, um sie mal gegenüberzustellen. Wir haben ja über der schwarze Falke geredet mit hier, wen kann ich nicht leiden?
John Wayne.
Von meinem Geburt, genau, gleicher Geburt. John Wayne. Da gibt es ja auch eine Szene, wo er gedrangsaliert wird, also auch eine Szene, wo Druck aufgebaut wird und wo es dann so heißt, was hast du da gesehen? Oder nee, irgendwas fragt er ihn und dann sagt er, willst du denn überhaupt wissen, was das und das war? Wo er ihn so anschreit mit seinem Trauma. Und im Grunde übergehen hier zwei Figuren auf den Druck von einer anderen Figur eine innere Grenze. Mhm. Einmal total drüber und so zu tun, als hätte man das Trauma des Jahrhunderts erlebt, wo ich denke, weil John Wayne das total blöd findet, diesen Moment, auch so pseudomännlich. Und hier mit diesem, ey, ich kann nicht schwimmen, so ein ehrliches Eingeständnis zu sich selbst, Mann, das ist mir jetzt peinlich, aber jetzt weiß es halt. Mhm. So. Und ich finde, es sind eigentlich zwei unterschiedliche, aber dennoch sehr ähnliche Situationen, die dort geschaffen werden. Und das gibt dem so eine beschwingte Fröhlichkeit und deswegen auch das ist was, wo ich sage, da sehe ich schon wieder Brad Pitt drin, weil der auch immer so diese so eine leichte Suffisanz so mit
ja,
sich
ja, genau.
Bringt.
Once Upon a Time in Hollywood ist so ein bisschen wie so ein Companion Piece dazu. Was ich interessant finde, ist, wie sehr ich gemerkt habe im Film, der ist so leichtfüßig. Es ist jetzt keiner, bei dem ich sagen würde, ich würde jetzt 4 Sterne oder so zücken, weil ich schon das Gefühl hatte, der ist mir so ein bisschen zu lottrig, so was die Geschichte angeht und was die Stakes auch angeht, also die Fallhöhen, weil es ist schon gerade die Figur des Butch Cassidy ist einer, der wo du denkst, der ist ein Bandenboss, der ist doch eigentlich, der hat doch nur den Schalk im Nacken die ganze Zeit, ne? Und dieser Film ist in so einer Zeit auch erschienen, da das New Hollywood ist halt gerade so eine Bewegung gewesen. Du hast sowas wie Bonnie und Clyde war ja einer der großen Filme dieser Zeit. Dieses Anti-Autoritäre, was damals so eine ganz große Bewegung in diesem Kino war, auch bei Easy Rider, wo man auch sich
Richtung die Reifeprüfung.
Genau, gegen das Establishment.
Das sollte Robert Redford übrigens spielen.
Genau, ja.
Dustin Hoffman bekommen.
Und dann haben die sich am Set von
Die
Unbestechlichen.
Die Unbestechlichen.
Haben sie sich getroffen, genau. Und das hat die Filme durchzogen, das hat diesen Film durchzogen, der ja auch an so ein Ende der einer Ära auf verschiedenen Ebenen beschreibt, weil 1969 oder mit den 70ern endete im Grunde so die Ära des Western. Ja, der Spaghetti-Western waren ja noch so, das gab ja dann nochmal so einen Auftrieb, dann sind ja nochmal ein paar Western gekommen, die das Ganze modernisiert hatten. Aber damit war dann Schluss. Ja, danach, die Ära des Westerns ist umgegangen. Der Film spielt zur Jahrtausendwende, womit auch so dieser, ja, dieses Märchen.
Jahrhundertwende. 20.
Genau,
Jahrhundert,
ja. Genau. Und dieses Märchen vom wilden, freien Western, ne, diese Zukunft, in die man aufbricht, dieses Amerika, in dem alles möglich ist. Und dann hat sich das ja gewandelt auch dort. Ne? Und mit Butch Cassidy und Sundance Kid hat man das Gefühl, die so die letzten beiden Rebellen zu sehen, die nun verfolgt werden von der Zukunft oder die eingeholt werden von der Zukunft, von dem Wandel und dem sie sich dann letzten Endes beugen müssen. Und all diese Filme, so war das ja auch bei Bonnie und Clyde, später bei Thelma und Louise, die haben das Finale quasi fast aufgegriffen. Aber auch die Reifeprüfung, die haben alle so ein bittersüßes Ende bis bitteres Ende. Und ohne jetzt spoilern zu wollen, kann man sagen, so, dass der Film dann irgendwann so einen Wandel kriegt, der gar nicht zu dem passt, was vorher kommt. Es gibt noch eine weitere Hauptfigur. Ist auch eine Sache, die ich total interessant finde, dass dieser Film eigentlich keine weiteren, also es gibt noch mehrere Schauspieler, aber der ist, jede Szene ist mit Paul Newman und Robert Redford. Es gibt keine Szene, in der man zu Nebenfiguren schneidet, wo mal eine kleine Nebenhandlung eingeblendet wird. Es gibt ab und zu mal eine junge Dame, die Hauptdarstellerin übrigens aus Die Reifeprüfung, die hier mit dabei ist, die ist der Love Interest.
Auch eine spannende Szene. Also was die Erotik angeht in diesem Film, in dieser Szene, die da entsteht.
Wie deutlich das auch gezeigt
wie
wird.
Wie deutlich,
ne?
Wie so ein bisschen und dann auch so süffisant das kippt und das dann in diese Fahrradsequenz am nächsten Morgen gleich so übermündet. Aha. Und wirklich da so kurz mal über 5 Minuten so diese Dreiecksnummer aufgegriffen.
Ja, ich muss doch erstmal begreifen,
ja, ich war so,
wer ist denn jetzt mit ihr zusammen?
Ja, ich hab dir deine Frau geklaut. Ja, ist okay für mich. So.
Nimm sie.
What? Ja, ist so weniger Stress, wenn zwei Männer sich kümmern. Also mit so einer Leichtigkeit, aber auch das Fahrrad, was quasi für den technologischen Umbruch steht.
Ja.
Ja, also das ist
die
richtig
Ära des
gut.
Pferdes ist vorbei, gut. Sagt auch jemand im Film. Und damit ist so ganz klar auch so, das ist so dieser Endpunkt, dieses Ausrufezeichen hinter dem Western-Mythos. Und das fand ich spannend mitzuerleben. Wie gesagt, der ist mir ein bisschen zu leichtfüßig und was auch ein bisschen skurril ist, ist, dass so ganz große Zeitsprünge, es gibt so eine große Montage, da sagen sie, wir gehen jetzt nach New York. Und diesen ganzen Abschnitt, es gibt so mehrere relativ weirde Musikmontagen, wo man nur Bilder sieht, Standbilder zu Populärsongs irgendwie verbunden. Es ist dann nicht mal Soundtrack, sondern sowas wie Raindrops Keep Falling on My Head. Und ganz große Zeitabschnitte werden übersprungen. Die werden mir dann in einzelnen Standbildern gezeigt. Auch das Ende ist ein Standbild. Ich glaube, das ist der Anfang nicht auch ein Standbild. Also
ja, so Eindrücke von Banküberfällen.
Genau, und da dachte ich so, ja, okay. Also da springt er dann durch diese Handlungsabschnitte. Deswegen, ich fand ihn wirklich sehr sympathisch. Es war ein hochcharismatischer Film, bei dem ich sage, ich verstehe total, dass Paul Newman und Robert Redford mal die Man in Hollywood
absolut.
Waren.
Also da, wo mich ja so ein Citizen Kane leider nicht kriegen konnte, ja. Bin ich hier dann total dabei. Das fühle ich und das spüre ich. Ein bisschen lang ist es, weil dem geht die Puste dann schon auch aus.
Der Schnitt in der Mitte, wo dieses Szenario wechselt, den hätte es für mich jetzt, also ich merkte eher so an dem Punkt, da reiten sie dann relativ lange vor ihren Verfolgern weg. Und das ist eine Sequenz, die geht so 20 Minuten. Dann halten sie wieder an, sagen so, reiten die uns immer noch hinterher? Und dann sagt einer, ja, ja, die reiten uns immer noch hinterher. Und es dauert lang. Und es nimmt so ein bisschen was von dieser Charmanz, die vorher drin
Charmanz.
War.
Charmanz?
Ja, habe ich jetzt
Charmanz. Ich komme aus Marzahn und das heißt Charmanz.
Ja, eigentlich jetzt einfach mal erfunden, das Wort. Und das nimmt dem Film ein bisschen was. Und dann am Ende findet er das aber dann relativ gut wieder.
Auf jeden Fall finde ich schön, dass wir jetzt zusammen, weil es haben sich einige auch sehr darüber gefreut, dass wir vorher den Post abgesetzt haben, dass wir diesen Film gucken und besprechen und darüber reden. Das sollten wir öfter machen. Wollen wir mal so Vorschläge aufgreifen, dass Leute gerne mal schreiben können für Klassiker?
Ja, na, die Brücke von Arnhem ist was, was wir, glaube ich, mal ins Rennen schicken können. Den würde ich nämlich sehr gerne sehen. Vielleicht aber auch mal wirklich sowas wie Jenseits von Afrika. Jetzt der muss es nicht unbedingt sein.
Ja, und ich finde aber auch, wenn jemand, ich meine, es versterben wir nun regelmäßig Filmemacher, dass man da immer mal wieder jemanden rauspickt. Dann so ein bisschen, wenn man nicht immer gleich das ganze Leben aufdröseln sollte, zumindest so als Hommage quasi einen der Klassiker aus der von der jeweiligen Person so ein bisschen auch aufgreift.
Ja, genau. Also ich glaube, es gibt so ein paar, bei denen man sagt so, ey, die sind jetzt in einem hohen Alter und wenn man zurückblickt, hat man da Anthony Hopkins zum Beispiel. Die Brücke von Arnhem, da ist er ja mit unter anderem dabei. Und wenn Anthony Hopkins, hoffentlich bleibt er uns noch ein paar Jahre erhalten, aber wenn der mal geht, dann blicken wir auch zurück auf Jahre, Jahrzehnte.
Ja, ich hatte jetzt gerade, als ich Downton Abbey 3 geguckt habe, ne, da wird am Ende ja auch Maggie Smith wieder noch so ein bisschen die Ära wiesen. Wäre ja auch so eine, wo sie sich so Sachen anbieten. Ne? Da gibt's ja.
Genau, Maggie Smith zum Beispiel, aber auch, und da habe ich auch viele Löcher, das habe ich auch gemerkt, jetzt, wo ich dann Bilder aus Jenseits von Afrika gesehen habe. Ich habe so die ganz großen Filme, Sophie's Choice zum Beispiel, mit Meryl Streep. Ich habe ganz viele Meryl Streep-Filme
noch nicht bald.
Nein, aber Meryl Streep ist so ein Loch, was ich echt mal stopfen. Nee, das klingt falsch. Scheiße. Aber du weißt, was ich meine. Ich habe ganz viele Löcher.
Können wir das bitte nicht schneiden, Martin? Gerade sehr.
Ich habe ganz viele Löcher bei oder du doch auch bestimmt bei Meryl Streep.
Das wird nicht besser. Wir haben Filme von tollen Schauspielerinnen und Filmemacherinnen noch nicht gesehen. Und das müssen wir nachholen. Ja, ja.
Ja.
Ja, ja.
Gut. Ich finde, das ist ein schönes Schlusswort. Wir machen heute keinen Rausschmeißer, aber wir sind jetzt lange mit
am Start. Wir sind lange genug. Nächste Woche geht's weiter. Und mit was werdet ihr dann sehen bzw. hören? Vielen Dank, dass ihr dabei wart. Macht's gut. Tschüss.